Hallo ihr Lieben dort draußen. Heute wieder das Intro in aller Kürze, denn es gibt mal wieder ein Mini-Hörbuch. Vielen Dank an Michael für die witzige Idee aus seiner Schulzeit. Ich habe mir erlaubt, die Personen und Örtlichkeiten an mir vertraute Geschehnisse anzupassen und eine eigene Geschichte daraus zu machen. Aber auch in meiner Version hat sie sich so oder so ähnlich zugetragen. Wie ihr in dem Jahresbericht von 1983 des Siebold-Gymnasiums entnehmen könntet. Leider konnte ich weder ein gedrucktes Exemplar auftreiben, noch existiert eine digitale Kopie. Obwohl Herr Heuer bereits damals großen Wert auf digitale Arbeit und Kenntnisse gelegt hat. Also müsst ihr einfach dieser Nacherzählung der Geschichte lauschen. Aber vielleicht habt ihr ja selbst ein gedrucktes Exemplar dieses Jahresberichtes.
Für mich als Tochter zweier Pädagogen hat die Schule stets gleichzeitig etwas Verhasstes wie etwas Vertrautes an sich gehabt. In sehr jungen Jahren, in denen mich meine beiden berufstätigen Eltern jeweils ab und an mit in nachmittägliche Unterrichtsstunden genommen haben, war die Schule etwas Heimeliges und fast verlockend Interessantes. Gerade die außergewöhnlichen Zusatzstunden, welche mein Vater ab und an in Ermangelung eines regulären Kunsterziehungslehrers im Kollegium abhielt und in denen er eine Art freies Werken und ungezügelt kreativ-künstlerisches Schaffen in Form von Batik, Emailarbeiten, Hämmern, Kleben und Schnitzen abhielt, waren mir eine große Freude. Später, als ich dann selbst auf diese Schule ging und mein Vater bereits lange wieder durch reguläre Fachkräfte ersetzt war, kam mir die dumme Trennung zwischen männlichem Werken und weiblicher Handarbeit bereits damals unglaublich dumm und überkommen vor. Da war die progressive Aushilfstätigkeit meines Vaters doch ungleich viel interessanter und inspirierender gewesen. Und noch viel später, als meine Mutter bereits aus dem Schuldienst ausgeschieden war, um ihrerseits neu berufliche Wege zu beschreiten, war ich dann vermutlich so etwas wie der Sargnagel meines Vaters. Das war jetzt die Phase, in der ich die Schule hasste. Nein, nicht, dass ich irgendwie überfordert gewesen wäre oder mich irgendwer schlecht behandelt hätte. Beileibe nicht. Ich war das Problem. Ich war einfach die Göre, die sich nicht einordnen wollte, geschweige denn unterordnen. Dass mir der Unterricht und der Lernstoff dabei viel zu leicht gefallen ist, hat dieses Problem noch verstärkt. Ich war übellaunig zu den netten Lehrern und abgebrüht gegenüber denen, welche bei anderen, weniger selbstbewussten Klassenkameraden als streng und ungerecht galten. Ich habe Streiche gespielt, die ab und an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten waren. Als wir zum Beispiel im Biologieunterricht Kuhaugen seziert haben, habe ich mir für die große Pause eines mit noch ein wenig Blut daran eingepackt. Nein, nicht zum Essen. Im Pausenhof bin ich zu einer eher empfindsamen Lehrerin gestolpert, schwankend und mit der Hand vor dem schmerzverzerrten Gesicht. In der anderen, die ich ihr hingestreckt habe, war der noch leicht blutige Glaskörper von dem Rindvieh aus dem Biounterricht. Den Rest könnt ihr euch denken. Aber ich hatte es ja bereits eingangs gesagt. Mein Verhältnis zur Schule war zwiespältig und vielschichtig. Nicht nur in zeitlicher Abfolge, sondern auch zu dieser Zeit, in der ich selbst an der Schule alles dafür tat, um einen miserablen Eindruck zu hinterlassen und damit meinem Vater, der eben noch Teil des Kollegiums war, mehr als einmal gehörig in Erklärungsnot zu bringen. Dass er meine Übeltaten nicht erst blumig ausgemalt und relativiert von mir nach Schulschluss erzählt bekam, sondern aufgebracht und nicht selten sogar richtiggehend empört, brühwarm von den betroffenen Kollegen und Kolleginnen erzählt bekam, hat sicher nicht zur Entspannung der Situation beigetragen. Zwischen mir und der Schule und meinem Vater und mir. Ja, ich war schon ein Sargnagel. Und trotzdem war da eben auch diese andere Seite. Irgendwie mochte ich die Schule. Für mich war es ja nicht wie für viele meiner Klassenkameradinnen ein Zitterspiel oder eine Quälerei mit Büffeln oder Verständnis. Mathematik und Physik war für mich kein Lernstoff. Zahlen und reine Logik war mir einfach wie von allein zugänglich. Bei Sprachen war ich wahrscheinlich nicht besonders begabt, hatte aber durch die sehr frühe Förderung durch meine Eltern und deren Liebe zu ihren Unterrichtsfächern einen ausreichenden Vorsprung, um mich auf diesem Polster ausruhen zu können. Tja, und bei den Lernfächern? Ich war schlau genug, um stets mit geringstem Aufwand die nötigen Punkte für zumindest durchschnittliche Leistungen zu erreichen. Wahrscheinlich auch wegen meines Talentes, Gespräche, und dazu gehörten eben auch Interrogationen, in die von mir gewünschte Richtung zu lenken. Also im Zweifel von einer Wissenslücke weg zu festem Grund. Natürlich machte mich das nicht netter, aber eben ziemlich stabil in meiner Position. Aber es gab da einen Lehrer, mit dem ich besonders auf Kriegsfuß stand.
So, meine lieben Schüler, heute ist ein wunderbarer Tag. Auf dem Weg zur Schule habe ich einen Buchfink im Ringpark gesehen. Das muntere Kerlchen hat aus voller Kehle jubiliert. Und über diese Betrachtung habe ich wohl ein wenig die Zeit vergessen. Aber jetzt ist es Zeit, mit dem Schulstoff zu beginnen. Liebe Nina, hast du eine Ahnung, was ein Fringilla zöleps ist?
Und mit diesen Worten stand er plötzlich direkt vor meiner Schulbank, blickte mich aus kleinen, unschuldigen Augen von Lachtfältchen umgrenzt direkt ins Gesicht. Herr Schneidereit, der nette, ältere Herr mit Latein, Französisch und Geschichte. Er war bei allen Schülern beliebt. Er konnte keiner Fliege etwas zuleide tun, war stets freundlich und gut gelaunt, erzählte gern tatsächlich unterhaltsame Anekdoten und Geschichtchen im Unterricht, die nicht nur die Lachmuskulatur anregten, sondern auch die Lernprozesse, selbst bei den Begriffsstutzigsten. Eigentlich waren bei Herrn Schneidereit alle gut in den Fächern, welche sie bei ihm belegten. Herr Schneidereit war sicher keiner dieser scharfen Hunde, die manche Mitschüler so fürchteten. Er war ein Märchenonkel, der vermutlich auch langsam auf die Pension zuging. Aber ich kam mit dieser, seiner Art einfach nicht klar. Herr Schneidereit hatte die Gabe, scheinbar aus dem Nichts heraus von meinem Pult aufzutauchen und mir eine Frage zu stellen, von deren Antwort ich nicht die leiseste Ahnung hatte und auf die ich auch nicht mit irgendwelchen Themenwechseln oder Ausflüchten reagieren konnte. Und wenn ich dann mit Mondkalbaugen zurückblickte und irgendetwas stammelte, kam die Antwort auf die eigene Frage aus seinem Mund, wie eine väterliche Rüge. Als wäre sie mit der Klausel versehen, aber das ist doch glockenklar, Kindchen. Und das führte dann zu leisem Gekicher meiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Ich hasste es. Obwohl, nein, gerade weil Herr Schneidereit nie irgendwelche negativen Lauten oder gar strafenden Untertöne in seiner Stimme hatte. Er war einfach nur nett. Während Herr Heuer zum Beispiel, den etliche Schüler fürchteten, wie der Teufel das Weihwasser und entsprechend verballhornend Herr Ungeheuer genannt, auch nur 10 Sekunden nach Unterrichtsbeginn ein Zu-spät-Kommer heftig ins Achtung stellte, war es bei Herrn Schneidereit eher so, dass er selbst es mit der Pünktlichkeit des Erscheinens und der des frühzeitigen Stundenendes nicht so genau nahm. Bei Herrn Heuer hatten wir Mathe. Und Mathe war für mich eben selbsterklärend. Herr Heuer war für mich ein perfekter Lehrer. Strukturierte Erklärungen, denen ich einwandfrei folgen konnte, und was noch viel wichtiger war, er machte keine Fehler. Was mir bei anderen Lehrern ein Gräuel war, wenn sie mit quietschender Kreide 10-fach verwischte und doch noch immer inkorrekte Ableitungen an die Tafel schmierten, war bei Herrn Heuer großes Orchester. Die wunderbare Logik von Differentialen und Ableitungen erzeugte wunderbare Töne und Bilder vor meinen Augen und in meinen Ohren. Natürlich verstand keiner meiner Mitschüler, wenn ich einmal wieder wutschnaubend bei einem dieser Dilettanten an die Tafel sprang und mir es nicht nehmen ließ, die Ableitungen und Auflösungen selbst korrekt niederzuschreiben. Dann musste ich mir wieder diese unsägliche Tirade anhören. »Mensch, Nina, warum bist du denn immer so? Der Herr Hübel ist doch so nett.« »Nein, das H vor seinem Namen muss französisch, stimmlos sein. Der Mann ist einfach nur übel.« Aber das dachte ich mir nur, denn es war schon schlimm genug, dass ich wieder einmal aus der Haut gefahren war. Und ja, letztes Jahr auf dem Skikurs war er wirklich nett. Nur war er einfach inkompetent und erzeugte bei mir echte Schmerzen. Warum versteht das denn keiner? Ich mag vielleicht manchmal etwas überheblich sein, aber eine Zicke bin ich nicht. Warum ich jetzt aber auf diesen netten älteren Herrn nicht gut zu sprechen war? Nun, so genau habe ich das nie verstanden. Es war wohl so, dass Herr Schneidereit mit übersinnlichen Fähigkeiten gesegnet war. Nicht nur, dass er meine sonstige Stärke, auch ohne viel Aufwand, gute bis sehr gute Leistungen zu erbringen, irgendwie annullierte, indem schlussendlich alle gute Zensuren bekamen und auch wirklich alle auf einem guten Stand waren. Auch meine Machtspielchen, die ich zum Beispiel regelmäßig mit dem Ungeheuer spielte, waren bei Herrn Schneidereit einfach wirkungslos und somit frustrierend unergiebig. Kaum ein anderer Lehrer hat mich jemals auf falschem Fuß erwischt. Ich war eigentlich immer in der Lage, das Gespräch, sogar die Abfrage in der Klasse, in eine von mir gewünschte Richtung zu drehen und somit die Oberhand zu behalten, was schlussendlich wieder zu einer guten Note führte, selbst wenn es vielleicht ursprünglich als Strafe für eine Verfehlung gedacht war. Ja, ich war ein Rabenaas, aber Herr Schneidereit war mir über, und das ohne je ein böses oder lautes Wort zu verlieren. Es war, als wäre er immun gegen meine Fähigkeiten, Gespräche zu lenken und Inhalte zu interpretieren. Bei ihm war ich einfach nur eine normale, durchschnittliche Schülerin. Und das ging mir gewaltig gegen den Strich. Trotz gewisser Reibungspunkte während des Unterrichts war mir seine laxe Interpretation von Stundenbeginn und Ende natürlich zuerst vollkommen recht. Später entwickelte ich auch dagegen eine Aversion, weil Herr Schneiderei dadurch eben auch wieder alle gleich machte. Selbst die Streber rannten 5 Minuten zu früh in die große Pause. Das machte meinen ganzen Nimbus als Enfant terrible zunichte. Und ja, irgendwie war es so, dass Herr Schneidereit immer die Stunden zu haben schien, die es mir erlaubt hätten, zum Beispiel vor den coolen Jungs aus der Abschlussklasse zu glänzen. Wie dröge ist das denn, wenn du zwischen plappernden Polunderträgern in die Pause gehst? Da ist es völlig egal, ob es 5 Minuten vor Unterrichtsende ist oder pünktlich zum Gongschlag. Es war, als wüsste Herr Schneidereit, selbst wenn ich nur den Vorsatz hatte, irgendetwas auszufressen. Plötzlich erschien er dann in Vertretung einer Kollegin oder hatte mit einem anderen Lehrer getauscht. Je mehr also der Groll an mir nagte, dieser vollkommen ungerechtfertigte und gänzlich dumm pubertäre Groll, den abzustellen ich trotz alledem nicht in der Lage war, je mehr also dieser Groll an mir nagte, desto fixierter wurde ich darauf, Herrn Schneidereit eins auszuwischen. Und so begann ich, Herrn Schneidereit hinterher zu spionieren. Wohin zog es den alten Herrn so schnell nach der Unterrichtsstunde? Warum war er selten pünktlich in der Klasse? Gab es da ein dunkles Geheimnis, das ans Licht zu bringen mein größter Triumph sein würde? Vielleicht wäre er viel triumphaler, als lässig mit einer Kippe an den Abiturienten vorbeizuschlendern und das Schulhaus 5 Minuten zu spät zu betreten. Von da an wurde es fast so etwas wie eine Besessenheit. Ich reizte jede Minute aus, um Herrn Schneidereit auf den verwundenen Wegen in unserem Schulhaus zu folgen. Nichts schien ungewöhnlich oder geheimnisvoll, bis ich eines Tages zufälligerweise Jacke und Mütze einer Freundin übergeworfen habe. Nadine war eine echte Frostbeule und hatte mich gebeten, ob sie nicht meine Jacke und meine viel wärmere Mütze für die Pause haben könnte. Ja, an diesem Tag war es anders. Wie immer war Herr Schneidereit nicht auf das Lehrerzimmer zugelaufen, sondern die Treppe im rechten Flügel hinauf in Richtung des Turmzimmers, das dem Schulpsychologen und seinen seltenen Auftritten vorbehalten war. Vergangenes Jahr hatten wir dort den IQ-Test machen dürfen. Enttäuschend. Ich war nicht mal über 130 Punkte gekommen. Aber als gerade der Zorn ob dieses lächerlichen Tag aufzuflammen begann, hörte ich plötzlich den treppab mir entgegenkommenden Herrn Schneidereit. War der nicht im selben Augenblick gerade in die andere Richtung die Treppe nach oben gelaufen? Und genau in diesem Moment ertönte Herrn Schneidereits wohlklingende, tiefe Stimme.
Beeil dich, die nächste Stunde hat wieder mal bereits begonnen. Du bist spät dran.
Aber er sagte das, ohne seine Lippen zu bewegen. Und die Stimme kam von weiter oben her. Und just in diesem Moment registrierte der mir entgegenkommende mich. Mit seinem üblichen Lächeln kam er auf mich zu und blickte mir direkt ins Gesicht. Erholt und freundlich sieht er aus. Gar nicht so, als hätte er die 5 Stockwerke den Turm hinauf hinter sich.
Ja, Nina, jetzt traust du deinen Augen und Ohren nicht, was? Ich kann es mir vorstellen. Aber du hast schon richtig gehört, du Naseweiß. Heute war ich wohl nicht achtsam genug und du konntest mir folgen, ohne dass ich dich bemerkt habe. Du hast ja die Jacke von Nadine ausgeborgt, was?
Und da war es wieder, dieses komische Gefühl der Entwaffnung, wenn Herr Schneidereit mit mir sprach. Normalerweise hätte ich eiskalt und überlegt reagiert, aber jetzt kam nur ein Stammeln über meine Lippen. Nein, Herr Schneidereit, ich bin Ihnen nicht gefolgt und ich habe mich auch gar nicht absichtlich verkleidet. Nadine wollte meine warme Jacke. Was rede ich denn da? Ich war ihm keine Rechtfertigung schuldig. Und überhaupt, wer hatte denn da vorhin gesprochen?
Wenn ich dich wahrgenommen hätte, wärst du gar nicht bis hierher gekommen. So konntest du die Treppe weiter hinaufgehen, ohne dass ich es bemerkt habe. Oder ist es dir gar nicht aufgefallen?
Was zum Teufel meinte er? Moment mal, war ich nicht schon vor 3 Absätzen am Turmzimmer vorbeigegangen? Seit wann führte diese Treppe weiter nach oben? Bildete ich mir das alles ein oder war das wieder einer der Tricks von Herrn Schneidereit?
Ah, jetzt ist der Groschen gefallen. Man sieht es dir immer an, wenn du hinter einem meiner Spielereien kommst und sie doch nicht ganz verstehst. Ich denke, es ist an der Zeit, dir etwas mehr zu verraten. Wenn du möchtest, kannst du mit nach oben kommen.
Und während ich diese Worte noch auf mich wirken ließ, sah ich zu meinem Erstaunen einen zweiten Herrn Schneidereit um die Biegung des Treppenabsatzes linsen. Auf dessen jetzt auch fröhlich grinsendem Gesicht sah ich echte Freude und mit exakt derselben Stimme wie der Herr Schneidereit vor mir, ergänzte er den Satz des anderen fast übergangslos.
Ja, ich denke, das willst du. Du bist mir seit Wochen auf den Fersen. Und wenn das mit diesem Treppen nicht immer so zeitaufwendig wäre, hätte das Spiel gerne auch noch ein paar Wochen so weitergehen können. Ich, liebe Nina, bin der Herr Schneidereit, dem du gefolgt bist. Ich bin der Herr Schneidereit, der den Unterricht ein paar Minuten zu früh beendet hat. Das hängt mit der Zeitdilatation zusammen, die diese Treppen und ähnliche Wege mit sich bringen. Der Herr Schneidereit, der dir soeben entgegengekommen ist, ist der Herr Schneidereit, der sich auf dem Weg zur nächsten Stunde ein wenig verspäten wird und gerade in Gedanken eine unterhaltsame Geschichte ersinnt, diesen Umstand zu verpacken. Und wir beide sind bei weitem nicht die einzigen Herren Schneidereit. Wenn ich jetzt deine Neugier geweckt habe, und da bin ich mir sicher, dann solltest du dich einmal um die eigene Achse drehen und mir rückwärts langsam die Treppe hinauffolgen. Und du? Lass dich nicht aufhalten. Auf dich warten die Schüler der 10a.
Was verdammt nochmal war hier los? Hatte irgendwer das Treppenhaus frisch lackiert? Aber ich konnte ganz sicher keine Lösungsmitteldämpfe riechen. Ebenso sicher war ich, dass ich heute keine Drogen zu mir genommen hatte. Aber irgendetwas konnte mit mir nicht stimmen.
Na komm schon, du brauchst doch sonst keine extra Einladung. Und wenn du ehrlich bist, willst du unbedingt wissen, was hier vor sich geht.
Und natürlich hatte er mehr als recht mit dieser Behauptung und so brauchte ich keine weitere Aufforderung, um mich einmal zu drehen. Den treppab eilenden Herrn Schneidereit im Visier und langsam treppauf dem echten oder anderen Herrn Schneidereit zu folgen. In eine Welt, die seither Teil meines Lebens ist. Eine Welt der Magie und der Zauberei. Anders kann man es nicht ausdrücken. Obwohl es alles andere als Zauberei war, was ich an diesem Nachmittag in der Schule, denn ich war tatsächlich nach wie vor in der Schule, wenn auch außerhalb der linearen Zeit. Was ich an diesem Nachmittag erfahren und gelernt habe, war mehr, als ich jemals zuvor gelernt zu haben glaubte. Der geheime Orden der Hüter, die wahren Möglichkeiten unserer Welt.
Sieh mal, Nina, wir sind keine Magier und Zauberer. Auch wenn das, was wir tun, anderen, Nicht-Eingeweihten, so vorkommen mag. Aber im Gegenteil, was wir tun und welches Wissen wir ansammeln und nutzen, ist stets real und nachvollziehbar. Wenn du dich im nächsten Jahr durch dein Abitur gemogelt haben wirst, wirst du ein Teil dieser Welt werden. Ich glaube, du ahnst eh schon, wo deine Stärken liegen und was deine Kraft ist. Wir nennen es spielerisch Mathemagie.
Ja genau, diesen Begriff gemogelt hat Herr Schneidereit gebraucht. Und einen winzigen Moment war ich leicht sauer darüber. Wenn ich also hier fertig sein würde, ständen mir die verschiedensten Wege und Studien offen.
Ich selbst habe ganz andere Fähigkeiten. Ich bin Linguist. Und da hat sich zu meiner Trauer keine irgendwie geartete Verballhornung ins Übersinnliche durchgesetzt. Anders ist das bei Musizistikern, Biologisten, den Weißkünstlern oder eben Mathemagikern. Wir alle sind Hüter des Wissens. Von weit mehr Wissen, als du dir jetzt vorstellen kannst. Wir haben alle gemeinsam, dass unsere Spezialgebiete besondere audiovisuelle Effekte bei uns erzeugen und dass die reine Klarheit der korrekten Theorie unser höchstes Gut ist. In allen Zeiten gab es Menschen wie dich und mich. Viele davon kennst du mit Namen, denn sie sind berühmte Persönlichkeiten geworden. Natürlich nicht alle, so wie auch umgekehrt nicht all die berühmten Personen dem Orden angehört haben oder angehören.
Herr Schneidereit, der übrigens tatsächlich nur einmal existierte, aber zu verschiedenen Zeitpunkten in unserer Zeit in unsere Klassenzimmer eilte, war übrigens keineswegs kurz vor seiner Pension, sondern in Wirklichkeit fast 100 Jahre alt, was wiederum mit der Zeitdilatation zusammenhing. Dieser wirklich und durch nette alte Mann, den ich an diesem Tag für immer in mein Herz schloss, war so etwas wie ein Tutor. Ein Tutor des Ordens, der Schülerinnen und Schüler fördert und fordert und vor allem erkennt, wer später in diese wunderbare Welt gelangen kann. Er erzählte mir von Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz und Nicolas Facio de Dhuillier, dem Gründer des Ordens im 18. Jahrhundert, und dass es natürlich bereits vorher all diese Formen der Magie gab, wie er immer wieder spielerisch mit einfließen ließ.
Übrigens war es Albert Einstein selbst, der uns die Möglichkeit der isolierten Räume bescherte. Er war nicht nur ein hervorragender Mathemagiker und Meister der theoretischen Physizistik, er war auch derjenige, der als erster ein Maß dessen festgelegt hat, was es ausmacht, einer von uns zu sein. Albert Einstein hat den Orden reformiert und im Grunde ist er daran schuld, dass wir beide heute hier gemeinsam sitzen. Denn meine Aufgabe ist es, welche wie dich zu finden und zu uns zu holen.
Aufgeregt und unfassbar glücklich bin ich an diesem Nachmittag spät nach Hause zurückgekehrt. Alles war anders. Die Welt war viel bunter und fröhlicher. Und wahrscheinlich auch ich selbst. Meine Eltern hatten auf jeden Fall seit jedem Tag viel weniger Ärger mit mir und heute tut mir vieles leid, was ich ihnen damals angetan habe. Aber eigentlich war es gar nicht so schlimm, behauptet mein Vater jedenfalls immer. Und dass das halt in der Pubertät so ist. Und das Schöne wäre ja, dass es dann wieder besser wird. In meinem Fall viel besser. Ich weiß jetzt, dass ich mich nicht groß machen muss, dass ich niemanden manipulieren muss, um gut dazustehen. Ich weiß jetzt, dass ich einen festen Platz in dieser Welt habe, in einer Welt, die ich damals gerade erst zu erspüren begann. Tja, und damit haben wir euch den Anfang einer Geschichte erzählt, die sich damals am Siebold-Gymnasium in Würzburg zugetragen hat. Was weiter geschehen ist, ist eine andere Geschichte und nicht für eure Ohren bestimmt. Trotzdem hoffen wir, euch unterhalten zu haben. Und wie immer wünscht euch Gerd ein schönes Wochenende und verabschiedet sich mit den Worten:
Ciao, arrivederci, euer Gerd.